Ja, Party mit Jesus, das Thema. Stellen Sie sich mal vor, Sie kommen von einer Party, von einer Feier nach Hause. Sie sind glücklich, aber natürlich auch ein bisschen erschöpft. Und dann finden Sie zu Hause 30.000 Pfandflaschen. Das ist diesen Sommer einem Brautpaar in Grasbrunn in Bayern passiert. Massenweise stapeln sich diese, die sagen ja die Biertragern, die haben sie da diese Bierkästen da aufgestapelt. Zweites Bild, so sah der Vorgarten aus. Manche haben auch aus diesen Bierflaschen ein Herzchen noch geformt und so weiter. Aber wer jetzt denkt, es war nur außen so ein Chaos, der irrt sich, denn im Haus drin ging es genauso weiter. Das heißt, jeder Raum voller Flaschen, Durchgang zum Bett versperrt, die Dusche zugestellt, die Toilette mit 2 Dutzend Bierflaschen belegt. Aber es gibt natürlich eine Entschädigung, denn das ist ja klar, jetzt überlegt man sich mal, bei so vielen Flaschen gibt es natürlich auch Pfand. Und in der Tat, das Brautpaar hat 4.000 Euro Pfand kassiert nachher. Die Idee hatte ein Freund des Brautpaars, der hat Geld gesammelt von den ganzen Freunden und von der Familie. Dann ging er mit dem Geld zu einer Brauerei, hat diese ganzen Kästen und leeren Flaschen da besorgt und dann haben sie das da alles dahingestellt und drapiert. Das Aufräumen, Einsammeln hat 4 Tage gedauert. Liebe Gemeinde, heute natürlich besonders euch, liebe Konfirmandinnen, Konfirmanden, sowas wünsche ich euch nicht zu eurer Konfirmation im nächsten Frühjahr. Ich habe allerdings auch noch nie gehört, dass jemand auf die Idee kommt, einem Konfirmanden ein paar Kästen, leere Kästen zu geben für Pfand, sondern da kriegt er dann eher dann im Frühjahr dann die Kuverts, ne, mit den entsprechenden Inhalten. Aber auch bei jeder Feier kann es natürlich unerwartete Situationen geben. Und um so vor manchen unliebsamen Überraschungen verschont zu bleiben, ist es klar, dass man sagt, wir müssen gut vorbereiten, gut planen, gut uns Gedanken machen. Und ich gehe davon aus, dass die meisten von euch, dass die schon wissen, in welchem Lokal ihr dann mal feiern werdet. Dass ihr euch sicherlich auch schon Gedanken gemacht habt, vielleicht über die Gästeliste. Wer kommt da eigentlich alles? Sollen es nur die Verwandten sein? Darf auch Freunde dabei sein, Bekannte? Und dann natürlich immer so Fragen wie: Laden wir diesen einen Onkel, diesen Grantigen auch ein? Jedes Mal fängt der Streit an. Und neben wen können wir die schrullige Cousine setzen, die alle nervt mit ihrer Angeberei? Heute Morgen ein paar kleine Schlaglichter, ein paar kleine Ideen, ein paar Tipps. Und zwar auf dem Hintergrund dieser Feier, dieser Hochzeit von Kana, dieser Hochzeitsfeier. Wir haben ja vorhin diese Geschichte gehört, auch ein bisschen gesehen, gerade dem Anspiel noch, diese Hochzeit in Kana. Und das Besondere war ja in dieser Hochzeit, dass ein besonderer Gast dort war. Das heißt, Jesus und seine Jünger waren auch eingeladen. Und das macht schon ein bisschen was deutlich. Jesus und seine Jünger waren eingeladen. Das heißt, man hätte Jesus sicherlich nicht eingeladen, wenn Jesus jetzt ein Spaßverderber gewesen wäre. Weil wer lädt schon gern jemand ein, der bei jedem Witz immer gleich peinlich auf den Boden schaut? Bei so einer Dorfhochzeit, da ging schon ein bisschen derber manchmal zu. Aber noch erstaunlicher ist, dass Jesus auf so einer Dorfhochzeit sozusagen seinen ersten öffentlichen Auftritt als Retter, als Heiland, als Messias, als göttlicher Retter aussucht. In einem unbedeutenden Kaff sein erstes Wunder. Eigentlich hätte man doch denken müssen, Jesus, da braucht man doch ein bisschen eine andere Publicity. In Jerusalem, wo alle Welt hinströmt, da wäre das natürlich was gewesen. Oder vielleicht sogar in Rom. Da wäre mit einem Schlag bekannt gewesen. Aber jetzt wählt Jesus so ein kleines Dorf, so eine Dorfhochzeit. Bis dahin hat er ja ganz unauffällig gelebt. Er hat gelebt als sein Zimmermann in Nazareth. Das war der bürgerliche Beruf. Aber sein eigentlicher Beruf, seine Berufung, die war Seelenretter. Sein Auftrag hat geheißen, die Menschen zum Glauben an Gott einzuladen, sie zum Umdenken auffordern, für die Menschen, für ihre Sünden am Kreuz sterben und sie vor der ewigen Gottesferne retten. Und er hat 30 Jahre lang hat er quasi auf diesen Tag hinzugearbeitet, sich vorbereitet, 30 Tage darauf hingelebt, alle Kräfte sozusagen konzentriert. Und dann kommt die Einladung zu einer Dorfhochzeit. Und da hätte jeder das verstanden, wenn Jesus gesagt hätte, also Leute, ja, ich bitte um Verständnis, aber das ist jetzt völlig ungelegen. Ich bin jetzt gerade dabei, sozusagen meinen großen Tag, meinen großen Auftritt vorzubereiten. Ich muss mein Team sammeln. Ich habe 5, habe ich schon, 12 brauche ich. Und deswegen könnt ihr doch jetzt nicht erwarten, dass ich jetzt da zu euch da zu so einer Hochzeit da komme und meine Zeit da verplempere. Aber interessanterweise hat Jesus so nicht reagiert, sondern er kommt zu dieser Hochzeit und er kommt auch zu dir, zu ihnen, zu unseren Hochzeiten. Wenn wir Jesus einladen, dann wird Jesus nicht sagen, ich habe keine Zeit für dich, kein Interesse an dir, sondern wenn wir zu Jesus sagen, Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst, in mein Herz kommst, dann wird er das auch tun. Es ist zwar so, dass leider, muss man sagen, Menschen eher an Gott denken, wenn es ihnen schlecht geht. Ja, wenn jemand schwer krank ist oder wenn gar jemand gestorben ist oder wenn eine Beziehung kriselt oder irgendwelche Dinge in der Arbeit, ja, dann ist es eher so, dass Menschen auf einmal sagen, können doch vielleicht auch mal wieder beten. Und Gott ist auch gnädig und großzügig und er sagt, ja, das dürfen wir auch tun. Aber Jesus will eben nicht nur sozusagen an diesen Tiefpunkten des Lebens eingeladen werden, sondern auch zu den Hochzeiten unseres Lebens. Wenn es uns gut geht, wenn wir uns freuen, dann freut er sich mit. Und darum geht's auch bei eurer Konfirmation. Da darfst du Jesus einladen zu dir in dein Leben, dass er dabei ist. Und wenn du Jesus eingeladen hast, dann hast du wirklich Grund zum Feiern. Lade Jesus ein, das ist das Erste. Und das Zweite, sag Jesus, was du brauchst. Wir haben das ja gerade gehört, da ist dieses Hochzeitsfest im Gange. Super Gäste, super Stimmung, super Essen. Und dann kommt das Super-GAU. Denn der Wein geht aus. Eine ganz, ganz peinliche Geschichte. Riesige Blamage für den Gastgeber, für das Brautpaar. Und dann beginnt ganz schnell dieses Stimmungsbarometer zu sinken. Und verschämt flüstern sich die Ersten zu, jetzt gibt's kein Wein mehr, jetzt sitzen wir auf dem Trockenen. Ich glaube, jetzt können wir dann gehen. Und was dann da vor 2000 Jahren auf dieser Hochzeit geschah, das kann natürlich bei eurer Hochzeit nicht passieren. Da wird ja alles schon bestens vorbereitet. Die Klamotten wochenlang vorher schon gekauft, ausgesucht, das Menü ausgewählt, bis zuletzt backen fleißige Hände dann die herrlichsten Torten und Kuchen. Was bei einer Hochzeit in Kana passiert, das kann bei eurem Fest natürlich nicht passieren. Oder doch? Sie haben keinen Wein mehr. Das kann man nun auch nicht nur auf diese kleine Geschichte hier runterbrechen, sondern auch auf unser Leben. Sie haben keinen Wein mehr. Das heißt, im übertragenen Sinn heißt das doch, ich habe nichts mehr, womit ich den Durst meines Lebens löschen kann, meinen Lebensdurst. In der Bibel wird der Mensch oft verglichen mit einem leeren Gefäß, man könnte sagen mit einem leeren Glas oder leeren Flasche. Und leere Flaschen und Gläser sind ja dazu da, dass sie gefüllt werden. Und wir tragen in uns so eine unstillbare Sehnsucht, dass unser Herz, unsere Seele, unser Innerstes erfüllt wird. Und wir stellen immer wieder diese Frage, wir merken das, was ist eigentlich das, was wirklich mein Leben ausfüllt? Ja, wie kann ich wirklich glücklich werden? Wie wird mein Herz randvoll mit Lebensfreude? Und dann stehen wir immer wieder vor dem Problem, wie diese Hochzeitsgäste damals, sie haben keinen Wein mehr. Das heißt, das, was bisher, wo ich bisher gedacht habe, das erfüllt mich, das ist auf einmal ausgegangen. Das füllt mich nicht mehr aus. Mit 13, mit 14, da hat man Träume. Und ihr habt wesentliche Entscheidungen eures Lebens vor euch. Bis beginnt die Zeit, wo ihr fragt, denke ich, und es ist gut, dass ihr euch fragt, wofür will ich mich eigentlich einsetzen in meinem Leben? Was ist wichtig? Was gibt mir Sinn und Halt? Und wir hoffen, dass wir, und alle, die mitarbeiten, auch hier in der Konfirmandenarbeit, dass wir euch in diesen nächsten Wochen, Monaten so ein paar wichtige Impulse, Anstöße geben können, darüber nachzudenken. Und vielleicht suchst du einfach nach Leuten, die du bewundern kannst als Vorbilder. Je nachdem, was für ein Interesse du hast. Ja, die einen, die haben irgendeinen Sportler, einen Fußballer oder sowas im Blick. Oder Sänger oder Models oder irgendeinen YouTuber. Vielleicht aber auch Freunde, coole Kumpels. Manche wissen jetzt schon, was sie mal mit ihrem Konfirmandengeld machen werden. Wisst ihr schon? Manche schütteln den Kopf. Aber stell dir vor, ja, manche denken dann schon, wenn ich so und so viel kriege, was kann ich mir dann anschaffen, ja? Und wie die anderen dann gucken, ja, wenn ich dann da komme, mit meinem trendigen Mountainbike, mit dem super modernen Smartphone. Und das ist dir alles gegönnt, von Herzen gegönnt. Aber du wirst das feststellen, was alle Menschen erleben, dass sozusagen alle diese Dinge machen kurzfristig glücklich und froh und wir sind happy, aber es geht ganz schnell vorbei und da braucht man was Neues, weil das Alte nicht mehr zieht. Nach einiger Zeit hat es den Reiz verloren, dann sitzt man auf dem Trockenen. Dann sitzt man auf dem Trockenen und dann merkt man, das war es jetzt auch noch nicht, was wirklich mich richtig erfüllt. Und das Schlimmste ist, wenn ein Mensch sein Leben gelebt hat und er ist alt geworden und er schaut zurück, und da muss ich dann die Frage stellen, war das eigentlich alles? Was war das wirklich alles, was ich jetzt erreicht habe? Füllt mich das aus? Die Leute sitzen auf dem Trockenen. So typisch für unser Leben. Aber es gibt zum Glück in dieser Erzählung, in dieser Geschichte, hör die da nicht auf, wenn diese Story jetzt verfilmt würde, ja, da würde man jetzt sehen, wie dieser Kameramann zunächst, wie er diese leeren Weinkrüge filmt und wie er dann die verzweifelten Gesichter heranzoomt, der Gastgeber, und auf einmal würde dann die Kamera schwenken zu einem ganz besonderen Hochzeitsgast. Und das ist das Dritte. Tu, was Jesus sagt. Jetzt konzentriert sich alles auf Jesus. Jetzt soll er helfen. Seine Mutter sagt, es ist kein Wein mehr da. Und das Interessante ist, was macht Jesus? Wie zeigt Jesus seine göttliche Macht und Kraft? Er gibt einen ganz gewöhnlichen Befehl, nämlich er sagt zu den Dienern, füllt diese Wasserkrüge, die da stehen, füllt sie mit Wasser. Keine merkwürdige Handlung, kein Zauber, kein Agrakadabra. Wahrscheinlich hat er gebetet zu seinem himmlischen Vater, aber all das geschieht gar nicht in der Öffentlichkeit. Es gibt nicht sozusagen jetzt die Magiereinlage, die Showeinlage zur Hochzeit. Kein staunendes Publikum, genauso wenig wie später bei seinen Heilungswundern, sondern füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Er gibt einen ganz normalen Auftrag und das ist auch so eine Masche bei Jesus. Und das sieht man in allen anderen späteren Geschichten im Neuen Testament, wo Jesus Wunder tut. Er sagt zum Beispiel zu einem Blinden, gehe hin zu dem Teich Siloa und wasche deine Augen. Und während er dahin geht und sich wascht, geschieht das Wunder. Oder er sagt zu dem Leprakranken, geh in den Tempel und stell dich dort den Priestern vor. Und während er dahin geht, Auf dem Weg geschieht das Wunder. Oder er sagt zu einem Gelähmten, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. So erweist Jesus seine Macht, indem er einen vertrauensvollen Schritt erwartet und dann geschieht das Wunder. Und das ist bis heute so. Jesus sagt zum Beispiel zu dir, zu mir, zu uns, er sagt, ich bin für dich da, möchte eine Beziehung mit dir haben, lass dich darauf ein, nimm mich in dein Leben auf, sprich ein Gebet, bitte mich, dass ich in dein Herz komme. Und dann sagst du vielleicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man durch so ein Gebet ein Kind Gottes wird. Aber wenn sie das tun werden, das, was Jesus sagt, dann wird dieses Wunder in deinem, in ihrem Leben geschehen. Und dann werden sie merken, wie Gott, wie Jesus ihnen ganz, ganz nahe kommt. Und sie das merken und spüren. Oder Jesus sagt zum Beispiel, höre auf meine Worte, höre auf die Bibel, höre auf die Predigt im Gottesdienst und ich werde zu dir sprechen. Und dann haben sie vielleicht den Einwand, du hast den Einwand, das kann ich mir nicht vorstellen. Die Bibel, die ist so alt, ja, die wurde von Menschen geschrieben und warum soll ich da lesen, warum soll ich in den Gottesdienst kommen? Aber wenn du dich darauf einlässt, wenn du anfängst, die Bibel zu lesen, wenn du anfängst, sozusagen immer wieder in den Gottesdienst zu gehen, dann wirst du das merken, dann wirst du auf einmal merken, dass dich da an der einen oder anderen Stelle diese Worte der Bibel, die Worte der Predigt ansprechen in deinem Herzen. Und dass dann da vorne nicht irgendein Mensch steht, ein Pfarrer oder irgendjemand, sondern dass jetzt letztendlich Gott oder Jesus selber zu dir spricht durch einen Menschen. Oder Jesus sagt, such den Kontakt mit anderen Christen, du brauchst Gemeinschaft. Und dann wendest du ein, aber ich kann doch auch für mich allein Christ sein. Aber wenn du das tust, was Jesus sagt, wenn du die Gemeinschaft mit anderen suchst, dann geschieht das Wunder. Und dann wirst du ganz andere Dinge im Glauben erleben, als wenn du nur für dich allein bleibst. Als Jesus sich umschaut, dort auf der Hochzeit, da sieht er 6 so große steinerne Wasserkrüge stehen. Das hat man bei so einer Hochzeit gebraucht. Das war wichtig zum Saubermachen, zum Reinigen, ja, auch Hände reinigen immer wieder. Ja, die Leute haben ja dann nicht mit Messer und Gabel gegessen und mit den Händen. Da braucht man immer wieder Wasser zum Reinigen. Da stehen große Fässer, ich wollte immer sagen Fässer, ja, das sind nicht so kleine Krüge, große Fässer. Und jetzt sagt Jesus, füllt diese Krüge mit Wasser. Und dann machen die das. Und jetzt kommt ein ganz wichtiges Detail in dieser Geschichte, dass diese Diener diese Krüge nehmen, diese Fässer nehmen und sie mit Wasser füllen bis oben an den Rand. Und jetzt kann man eine Rechnung machen. Hätten die Leute 100 Liter Wasser eingefüllt in so einen Krug, dann hätten sie nachher 100 Liter Wein gehabt. Sie haben aber ungefähr 600 Liter Wasser eingefüllt. Und dann hatten sie nachher 600 Liter Wein. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, nämlich, dass das, was Jesus sagt, dass wir das ganz tun, nicht halbherzig, nicht so ein bisschen, ja, und sagen, na ja, ein bisschen, sondern richtig, ganz herzlich, voll und ganz. Wenn wir irgendwas erkennen, was Gott sagt, du mach das, dann machen wir das mit ganzem Herzen und nicht so lätschig, ne? 100 Liter oder 600 Liter am Ende, ist ein Unterschied. Tu, was Jesus sagt. Und jetzt kommt das vierte, das letzte, schöpfe aus dem Vollen. Moment, das waren noch die Krüge, ja, da sieht man solche Krüge. Genau, schöpfe aus dem Vollen. Jesus sagt, nehmt jetzt eine Probe, bringt sie dem Küchenchef und dann probiert der Küchenchef und ist total verwundert und geht zu dem Bräutigam und sagt, hey Mann, was ist denn da los? Verstehe ich überhaupt nicht. Normal macht man das nicht. Ja? Normal fängt man mit dem guten Wein an und mit der Zeit, wenn die Leute das nicht mehr so richtig schmecken, was sie da eigentlich trinken, dann kann man ein bisschen auf das Einfachere umsteigen. Aber du hast es umgekehrt gemacht. Jetzt kommt am Schluss nicht der billige Fusel, jetzt kommt auch nicht ein Tafelwein, sondern jetzt kommt ein Jahrhundertjahrgang. Und das ist ganz wichtig und das ist auch so eine Botschaft. Eine Botschaft, Wein, überhaupt Wein ist in der Bibel, im Alten und Neuen Testament, Wein ist was ganz Besonderes. Martin Luther hat ja gerne Bier getrunken, wie man weiß. Aber Martin Luther hat gesagt, Bier ist Menschenwerk, Wein ist von Gott. Bier ist Menschenwerk, Wein ist von Gott. Wein trinken wir deswegen auch beim Abendmahl. Und Wein, sagt Jesus, werde ich am Ende im Himmel, im himmlischen Hochzeitsfest mit euch wieder trinken. Und dieses Weinwunder, das schlägt natürlich insgesamt natürlich auch dem Fass irgendwo den Boden aus. Denn das übersteigt bis heute die Vorstellungskraft von vielen Menschen. Das erste Wunder, und das ist ganz wichtig, das war das erste Wunder, das war sozusagen Programm. Der Programm, die Programmüberschrift. Das erste Wunder hat schon damals für Irritationen gesorgt. Es gab einen berühmten Theologen, einen Schwäbischen, der hieß Albrecht Bengel. Und der hat mal gesagt zu dieser Geschichte, das war nicht gerade sein bestes Stickle. Also das war nicht gerade sein bestes Wunder, hat er damit gesagt. Es war nicht gerade sein bestes Stickle. Es gibt andere, die sprechen von Luxuswunder. Ja? Und Drogenberater, Blaukreuzler, Alkoholkranke, die mögen den Kopf schütteln über so eine Tat. Ausgerechnet Wein. Ja, Traubensaft wäre ja noch gegangen. Besser wäre noch Mineralwasser gewesen. Aber wir müssen mit dieser Anstößigkeit leben. Genug Wein. Allerdings, und das ist jetzt auch ganz wichtig, natürlich gibt Jesus mit diesem Wunder keinen Freibrief für Saufen. Erstens steht da nirgends drin, dass die Leute sich da ins Koma gesoffen haben. Ja, ganz abgesehen, dass in der damaligen Gesellschaft war Trunkenheit, das war eine absolute Schande, das war eine riesige Schande. Ja. Und zweitens ist es ja ein Unterschied, ob jemand mal so bei einer Hochzeitsfeier oder so da mal ein Gläschen mehr trinkt oder ob sich jemand bei jedem Vereins, bei jedem Straßenfest vorlaufen lässt. Trotzdem, es bleibt dabei, dass Jesus zum Erstaunen und zum Ärger vieler Menschen hier eine Menge Wein spendiert hat. Und das war das erste Wunder. Das ist ja eine Überschrift. Und das ist nämlich die Überschrift, dass Jesus sagt, ich gebe euch das wahre Leben. Ich bringe euch Leben im Überfluss, sagt Jesus später einmal. Ich bringe das wahre Leben und zwar im Überfluss. Das ist seine Absicht. Manche Leute denken ja, wenn ich mit Jesus lebe, dann muss ich so viele Dinge aufgeben, dann wird das ganze Leben eintönig und dann wird das alles irgendwie langweilig. Ja, es kann sein, dass wenn ich anfange, mit Gott, mit Jesus ernst zu machen, zu leben, dass ich dann manches aufgebe, aber nur, weil ich was Besseres dafür bekomme. Der Wein, den Jesus spendiert hat, der war besser als der billige Fusel am Anfang. Im Psalm 23, da heißt es an einer Stelle, du schenkest mir voll ein. Ja, da wird der Lebensdurst gefüllt. Da brauche ich nicht mehr auf dem Trockenen zu sitzen. Und Jesus sagt, ja, wenn du mit mir lebst, dann hast du wirklich das wahre Leben, die Erfüllung. Und am Ende werde ich mit dir sogar im Himmel eine Himmelsparty feiern, ohne Ende. Und ich bin sogar der Überzeugung, der Ansicht, dass Christen eigentlich diejenigen sind, die das Leben richtig genießen können. Warum? Weil ich nämlich lebe in einer Vorfreude. Weil ich weiß, ich darf mich an den Dingen, schönen Dingen des Lebens freuen, aber es ist nicht das Letzte. Es kommt noch etwas viel Größeres und viel Schöneres und viel Besseres. Das ist sozusagen die Vorspeise. Wenn ich aber Jesus nicht kenne, dann habe ich ja nur dieses Leben im Blick, wo ich ja nicht weiß, wie lange das dauert. Und dann muss ich immer in großer Gier, in großer Anstrengung immer gucken, dass ich immer möglichst viel raushole, weil ich ja nie weiß, wann ist es zu Ende. Es ist immer die Angst im Nacken, ich könnte zu spät kommen, was verpassen. Und deswegen, ihr könnt wählen, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden. Wir alle können wählen. Wir können wählen zwischen einem Leben, wo ich immer auf der Suche bin und Suche bleibe, was wird meinen Lebensdurst stillen? Oder ich kann wählen ein Leben mit Gott, mit Jesus, wo ich aus dem Vollen schöpfen kann. Und deswegen lautet mein Tipp, lade Jesus ein zum Fest deines Lebens. Gib ihm einen Platz in deinem Herzen. Und alle göttlichen Partygäste sagen Amen.